Der Titel dieser Predigt ist Der Geist der Kraft. Wie kommt es, dass die von Gott in Christus geliebten Kinder, gläubige Christen, manchmal so verzagt sind und so mutlos Kopf und Hände sinken lassen? Und für viele ist ja das gar kein seltener Zustand. Und dazu gesellt sich oft noch Niedergeschlagenheit und Kraftlosigkeit, mitunter sogar Furcht, Ratlosigkeit und Trübsal. Aber wie passen solche Gemütszustände zu den Worten Gottes, zum Beispiel an Timotheus, den der Heilige Geist dem Paulus hat schreiben lassen, aus dem Gefängnis in Rom, kurz vor dem Ende seines irdischen Daseins? Es handelt sich dabei nicht nur um den letzten Brief an sein geliebtes Kind, vielmehr ist es eine Art geistliches Vermächtnis des Apostels an alle nachfolgenden Generationen von Gläubigen, die angesichts der Verführung und des Abfalls in der Christenheit den guten Kampf des Glaubens weiter zu kämpfen haben. Und deshalb spricht das folgende Wort Gottes auch in unsere Situation hinein. Da steht im zweiten Brief von Timotheus im ersten Kapitel: Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Ist es nicht eine wahrhaft himmlische Ermutigung für unseren Wandel in diesen Tagen? Hat Gott nicht in diesen trostvollen Zeilen ein Gnadengeschenk an das andere gereiht? Für einen Menschen, der Gott ehren will, das ist ja der Name Timotheus in seiner Bedeutung. Unter anderem wird uns hier die gewaltige Tatsache bestätigt, dass Gott uns schon vor ewigen Zeiten die Gnade in Christus Jesus gegeben hat. Also zu einem Zeitpunkt, wo weder die Erde geschaffen war, noch das Universum. Solch einen kühnen Gedanken hätte ein Mensch von sich aus nie zu denken gewagt. So viel Zuneigung, Hoffnung und Zukunft für sonst verloren gehende Sünder. Und doch ist es eine Tatsache, die eindeutig hier im Wort Gottes bestätigt ist: Vor ewigen Zeiten schon war es Gottes Wille und Plan, dass sein Sohn das Opferlamm wurde für sündige Menschen, die allerdings erst geschaffen werden mussten, um ihm ins Angesicht zu sündigen und damit den geistlichen und leiblichen Tod über sich zu bringen. Und deshalb war die wunderbare Gnade Gottes schon vor seiner herrlichen Schöpfung nötig, die rettende Hilfe in seinem Sohn, der dem kommenden Tod die Macht genommen und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat. Das bezeugt dieser Text. Das tat der Schöpfer lange, bevor der erste Tag angebrochen war. Und Gott wusste sehr wohl, was ihn das Menschengeschlecht kosten würde, und er schuf uns dennoch. Was für eine liebevolle und vorsorgliche Einstellung im Hinblick auf die Schöpfung. Und was für eine Ausgangssituation für den Entschluss Gottes, für sein Wort, dem wir viel zu wenig in Demut gegenüberstehen: Lasst uns Menschen machen. Gott hat es getan im Hinblick auf den Namen seines Sohnes Immanuel, Gott mit uns. Und da rätseln noch gelehrte, gläubige Männer bis dato an der Streitfrage herum, ob die Schöpfung in 6 wirklichen Tagen a 24 Stunden vor sich gegangen ist. Ja, was soll das? Gott lässt uns doch hier etwas viel Wichtigeres für uns sagen. Diese für uns persönlich so unendlich wichtige Tatsache, die seine große Umsicht und seine liebevolle Zuneigung zu uns Menschen beweist, solch väterliche Vorsehung für das Wohl seiner Kinder, die sein Heil in Christus dankbar angenommen haben und noch annehmen. Versuchen wir nur zu erahnen, was da Unbegreifliches geplant war für uns Menschen. das Leben Gottes leben. Sein Sohn, der das Leben ist, der wurde vor aller Zeitrechnung für uns in den Tod gegeben, um eben dem Tod die Macht zu nehmen, der als Konsequenz kommen musste, wegen der ersten Sünde des ersten Menschen. Aber was für ein Entschluss von Gottes Vorherwissen, trotzdem Menschen zu machen. Der Römerbrief bestätigt die beharrliche Absicht Gottes, seinen Sohn für uns hinzugeben. Im Kapitel 8 steht, was wollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und das wirft doch ein helles Licht auf unsere herrliche Zukunft, die Gott geplant hat, wo er uns in seinem geliebten Sohn bei sich haben will und wo er selber bei uns wohnen wird, bei uns erlösten Sündern, die wir einst Feinde Gottes waren, nun aber nahegebrachte, dankbare Kinder sind. Kinder Gottes in Christus, seinem Sohn. Kinder, so wie wir nie Kinder waren, nun aber Gottes Kinder und damit Erben des ewigen Lebens und Teilhaber seiner Herrlichkeit, die noch geoffenbart werden soll. Aber der Mensch an sich, der lenkt sich ja selber immer wieder ab vom Wesentlichen. Heute im digitalen Zeitalter mehr denn je. Er beschäftigt sich lieber mit allem Unwichtigen, mit für ihn unergründlichen Themen und dummen Fragen. Er wirft fiktive Probleme auf und entwickelt Theorien über unbeweisbare Nebensachen. Und die Welt? Die Welt investiert momentan Milliarden in künstliche Intelligenz und neue Organisationen auf dem Irrweg zum unsterblichen Menschen, ohne Gott. Der Mensch ignoriert, dass er den Tod nicht besiegen kann, ist ja doch zwangsläufig der Lohn der Sünde. Was aber heißt Sünde? Vor Gott in Sünde leben heißt, Christus verworfen zu haben. Und damit bleibt der Mensch weiterhin Gott fern, auch der Religiöse und auch der sonst Klügste. Gott gegenüber exakt ausgedrückt heißt das, er bleibt ohne Christus, der uns seit jeher von Gott allein gegeben ist zur Rettung, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Und das lange, bevor Menschen existierten und denken und glauben hätten können. Vor ewigen Zeiten hat Gott so unser Problem gelöst, das dann erst durch uns entstanden ist. Freut euch, sagt unser Herr Jesus, aber nicht wegen menschlicher, geistiger oder geistlicher Möglichkeiten, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Für uns geht es also primär nur darum, den Sohn Gottes zu haben, Jesus Christus. Erstens um unserer Sünder Natur willen und zweitens sein stellvertretendes Opfer um unserer vollbrachten Sünden willen. Und vor allem gilt es, im Sohn und beim Sohn zu bleiben. Denn sind wir nicht in Christus, bleiben wir nicht in ihm, dann gehören wir nicht zu den Überwindern. Aber nur deren Namen werden im Himmel angeschrieben bleiben, wie in Offenbarung 3,5 steht. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern begleitet werden, und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Den Gegenspieler dazu stellt das Tier aus der Offenbarung dar, der Mensch, der Sünde. Wer nur den Sohn nicht hat, der wird unweigerlich das Tier anbeten, ausnahmslos, das steht in Offenbarung 13,8, und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Und dieses Wort bestätigt als zweiter Zeuge die frohe Botschaft aus dem Brief an Timotheus, die Gnade Gottes in Christus, die war schon da. Gottes Opferlamm war da für uns, bevor die Schöpfung angegangen und das System der Welt eingeführt wurde und mit ihm der Sündenfall des Menschen erst ermöglicht war. Und das ist Gottes Realität. Sein Opferlamm galt ihm schon im Vorhinein als geschlachtet. Der gute Hirte ging uns voran und war immer schon als unser Retter vor uns da. Wir sehen, wie sicher Gottes Plan zu unserer Rettung ist. Ausgeführt wurde das Opfer dann erst für uns, als die Zeit erfüllt war. Da sandte Gott seinen Sohn und der hat es vollbracht. Für den Glauben aber war es schon längst vorher hingestellt als Gottes verbürgte Realität. Gott, der ja außerhalb von Zeit und Raum ist, sieht uns längst auch schon wohnen in den ewigen Hütten bei ihm, uns als den Leib Christi in seiner Vielfalt, als den neuen Menschen, Christus das Haupt, und wir in ihm als seines Leibes Glieder. Ja, warum sitzen wir also immer wieder mit gesenktem Kopf da und essen unser Brot kummervoll mit Sorgen, ängstigen uns, sind niedergeschlagen und oft so mutlos? Wir sind ja nicht die Ersten. Denn Angefochtene aller Zeiten, denen dieses Wort gegolten hat wie uns, haben ihr Lied der Sorge und Betrübnis lange vor uns schon gesungen. Die Söhne Korah zum Beispiel. Jeder erfahrene Bibelleser kennt die dringliche Anfrage: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Steht zum Beispiel im Psalm 42,6. Aber sie sind nicht stehen geblieben bei dieser Frage, die Söhne Korah, wenn sie auch 6 Verse später sie wiederholen und im nächsten Psalm im Vers 5 zum dritten Mal aussprechen. Aber jedes Mal finden sie dieselbe Antwort für ihr betrübtes Interesse. Denn jedes Mal erheben sie neu Herz, Haupt und Stimme und kommen zu dem Schluss: Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Rettung steht hier, griechisch Soteria, hebräisch Jeshua, der Name unseres Herrn Jesus. Die Rettung, die von Gottes Angesicht kommt, ist sein Sohn. Er ist Gottes Bild und Angesicht. Wer mich sieht, der sieht den Vater, sagt unser Herr. Und wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Jesus ist das Angesicht Gottes. Jesus ist alles, was man von Gott sieht. Jesus ist das Sichtbare Gottes, der hervorgegangen ist, um gesehen zu werden. Jesus ist die Rettung, die von Gottes Angesicht herkommt. Und das ist die tröstliche, heilsame Aussage dieses Psalmverses in Worten unserer Sprache. Und diese Gnade hat uns Gott vor ewigen Zeiten bereits gegeben. Dafür sollten wir öfter dankbar auf die Knie sinken. Eine Gedenkminute reicht da nicht. Unser Text aus dem 2. Timotheusbrief beinhaltet aber noch mehr unverdiente Güter und Gunsterweise Gottes für uns. Eine schier geballte Ladung an Segnungen lässt hier traurige und geängstigte Christenherzen hoffnungsvoll aufjubeln. Wir müssen uns, jeder für sich, die Zeit nehmen, dankbar diese Kostbarkeiten Stück für Stück vor unserem Herrn und unserer Seele auszubreiten, soweit uns das ermöglicht ist. In dieser Stunde wird die Zeit nicht reichen dafür. Ja, sogar eine Ewigkeit wäre zu kurz, um zu begreifen, wie groß die Zuneigung Gottes zu uns ist in seinem geliebten Sohn, den er uns gegeben hat. Ich kann über dieses Wort immer wieder nur staunen, mein menschlicher Dank reicht niemals hin, um das Wort auch nur einigermaßen zu würdigen. Der Sohn ist uns gegeben, vor ewigen Zeiten, uns. Der Sohn Gottes ist uns gegeben, so steht es in Jesaja 9,5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Und eine weitere Kostbarkeit in unserem Text lautet so: Gott hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Betrachten wir dieses Wort, dass Gott uns gerufen hat, noch intensiver. Versuchen wir deutlicher zu verstehen, was das heißt, auch wie er uns berufen und errettet hat. Und lassen wir dabei nie den Hinweis auf das Wichtigste außer Acht: in Christus. Das ist das Codewort in der gesamten Bibel. Das ist die Grundvoraussetzung für unser Verstehen aller biblischen Betrachtung, all des Guten in Christus. Die Freude am Herrn ist ja unsere Stärke. Deshalb überall ihn zu suchen, im Wort Gottes überall ihn zu finden und diese Erkenntnis dann im Leben umsetzen zu dürfen, das ist die größte Gnade und Freude. Das ist unser Leben. Christus ist unser Leben. Der ganze Vers 9 lautet dann so, ich zitiere: Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Der Christ als Gottes Kind ist ein Mensch, der Ohren hat. und so den Ruf Gottes in der Tat vernimmt, wobei das Wesen jedes Rufes Gottes an uns ist, dass er entweder eine Aufforderung darstellt oder eine eindringliche Bitte an uns. Wir können dabei Gottes Ruf entweder annehmen oder ablehnen. Wir können ihn beachten oder missachten, wir können hören, aber wir können uns auch taub stellen. Wenn wir aber wirklich hören auf Gottes Ruf, dann legt uns sein Wort damit eine ungeheure Verantwortung auf, nämlich der Stimme Gottes zu antworten. Unser ganzes von Gott geschenktes Christenleben in und aus Christus ist ja eine Berufung zum Dienst. Wir sind immer zu einer Aufgabe gerufen, so wie unser Herr. Gott ist es, der uns immer eine Aufgabe stellt. Und da müssen wir nicht die Glaubensgeschwister beobachten. Gott gibt uns unsere Aufgabe. Und Gottes Ruf ist immer klar, die Aufforderung an uns, von Nutzen zu sein, auf Altdeutsch fromm. Da steht im 1. Mose 17 über den Vater der Gläubigen, als nun Abraham, da hat er noch Abraham geheißen, 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig, beziehungsweise fromm, und das heißt nützlich. Gottes Ruf führt uns zu einem Vorrecht. Die griechischen Ausdrücke Kalein, rufen, und Klesis, der Ruf, die sind eng verbunden mit der Einladung zu einem Fest, beziehungsweise in ein gastliches Haus. Das heißt, der Ruf Gottes ist die Aufforderung an uns, in seine Gemeinschaft zu treten und in dieser Gemeinschaft vollkommene Freude zu empfangen. Der Ruf Gottes ist allerdings auch ein Ruf zum Gericht, denn beide griechischen Wörter sind eng verbunden mit der Aufforderung, vor Gericht zu erscheinen. Unser Christenleben endet ja auch nicht irgendwo, sondern führt uns schließlich vor den Richterstuhl Gottes. Missachten wir aber den Ruf Gottes, stellen wir uns taub gegenüber seiner Aufforderung zum Dienst und verachten wir Gottes Einladung, dann werden wir bei seinem letzten Ruf Rechenschaft ablegen müssen dafür. Das ist uns aber auch nichts Neues. Wir wissen ja, wird jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch, steht im 1. Korintherbrief. Gottes heiliger Ruf an uns, so sagt es unser Text, hat absolut nichts mit unseren Werken zu tun. Sein Ruf sondert uns aber ab von unserem bisherigen Leben. Und er rettet uns heraus aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, wie es hier steht. Er hat uns errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke. Ein Mensch, der im biblischen Sinn des Wortes Hagios heilig ist, der hat sich abgesondert von der Welt, der gehört jetzt Gott. Die Heiligkeit im Sinne des Neuen Testaments dreht sich ja mehr um das Sinnen und Trachten eines Menschen als um seine Umgebung, und die Lebensrichtung des Christen zeigt deshalb immer auf Gott. Ein Jünger Jesu lebt schon jetzt mit Gott, und das in der Gewissheit, den Herrn einmal von Angesicht zu Angesicht zu schauen. Denn der Ruf unserer Rettung erging ja von keinem anderen als Gott an uns. Nicht aber, weil wir diese Berufung verdient hätten, sondern weil Gott uns um seines Sohnes willen Barmherzigkeit erzeigen wollte. Darum hat er uns durch die Gnade des Christus berufen. Unsere Berufung geht daher einzig und allein und unmittelbar auf den Willen Gottes zurück. In Römer 8,30 steht: Die aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und der Schlüssel zum Verständnis dafür ist auch hier die Norm Gottes, die da heißt: in Christus. Es ist einzig und allein Gottes Gnade und Güte, die uns in Christus gerufen hat. Wir hatten ja diese Einladung keineswegs verdient. Nur Gottes Liebe im Sohn ist der Beweggrund. Und so ist auch Gottes Berufung die, die uns seinen Frieden zueignet. Seinen Frieden, der nicht einfach nur das Gegenteil von Unruhe und Unfrieden ist, sondern sein Friede beinhaltet alles, was zu unserem Besten dient. Es steht in Kolosser 3: Der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Und so hängt unsere Berufung eng zusammen mit der Gemeinschaft, griechisch Koinonia, mit der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus und unseren Mitmenschen. Im 1. Korinther steht im 1. Kapitel, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Ein Mensch, der dem Ruf Gottes folgt, gewinnt damit automatisch ein neues Verhältnis zu Christus und zu seinen Mitmenschen. Denn in Christus sind wir befreit von unserem alten Ich, von der Sünde und dem Satan. Und das bedeutet für uns das Ende von Pessimismus, Verzweiflung und Missgunst. Da bist du nicht mehr länger ein hilflos und hoffnungslos geschlagener, niedergedrückter Mensch, sondern du hast jetzt die Fähigkeit zum Sieg in dir, weil Christus in und bei dir ist. Und damit ist dein Leben auch nicht länger eingeengt durch Enttäuschungen. Gott rettet uns mit seiner Berufung von Strafe und erfüllt uns mit der Kraft, die sein Geist gibt. In mir selber habe ich ja nicht die Kraft, aus eigenem durchzukommen. Als Kind Gottes aber habe ich den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit vom Vater erhalten. Und in dieser Kraft kann ich dulden und ich kann darunter bleiben. Ich kann zurückstehen. Nicht zum Sündigen habe ich diese Kraft bekommen, sondern um das Leben zu leben, das Gott mir gegeben hat, in Christus Jesus. Dazu habe ich die Kraft erhalten, zum Dulden und zum Leiden und damit zum guten Bekenntnis von Christi Werk in mir. Deshalb schrieb Paulus schon im ersten Brief an Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Unser Heil in Christus ist ein ewiges Heil, wenn wir in ihm bleiben, weil Gott selber uns Christus gegeben hat als unser Leben und das wird ewig bestehen bleiben. Es geht über den irdischen Tod hinaus und geht ununterbrochen weiter. Wir empfangen ewiges Leben hier in der Zeit und seine Erfüllung findet es in der Ewigkeit. Und das Wort für ewig, Aionios, drückt im Neuen Testament viel mehr als die Dauer des Lebens aus. Es drückt den Wert des Lebens aus, denn Aionios ist eine Eigenschaft Gottes. Ewiges Leben ist daher das Wesen des Lebens Gottes. Und wenn wir den Sohn haben, dann haben wir das ewige Leben. So steht es im ersten Brief des Johannes. Darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wir sind also Gottes Kinder und sind herausgerufen aus unserer früher so mühseligen, beschmutzten und totgeweihten Existenz hinein in die Glückseligkeit des Lebens Gottes als seine Erben. Da steht in Hebräer 9 dazu, darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, der Herr Jesus, damit, da sein Tod geschehen ist, zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Herausgerufen hat uns Gott mit seinem Ruf aus dem finsteren Weltsystem, aus der Sünde, aus der Erstarrung und aus dem Tod und der Furcht vor dem Tod, hinein in das Licht der Erkenntnis Gottes und des ewigen Lebens. Ein Christ wie du und ich, der muss nicht mehr im Zwielicht zunehmender Dunkelheit leben, sondern er gehört jetzt zum strahlenden Licht des anbrechenden Tages. Wie im 1. Petrus bestätigt wird, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Und in Hebräer 4 steht, so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Und weiter sagt der Hebräerbrief, achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt. Soweit ein paar Gedanken zu unserer Berufung und ihrer weitreichenden Konsequenz und zu der umfassenden Bedeutung des heiligen Rufs Gottes an uns und zu der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Jetzt möchte ich daran gerne Gottes hochgeschätztes Wort aus Hiob 38,4 erproben, weil uns vor ewigen Zeiten schon die Gnade gegeben war in Christus. Da sagt Gott, wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Ich möchte mir keineswegs einbilden, über Gottes Schöpfung Bescheid zu wissen, aber nach dem Wort im Timotheusbrief waren wir Gott nicht unbekannt, als er den Grund der Erde legte, nicht wahr? Auch wenn wir noch nicht körperlich geschaffen waren. Es wurde uns ja schon vor ewigen Zeiten wissentlich von Gott die Gnade in Christus Jesus gegeben, obwohl wir erst viel später ins irdische Leben gerufen wurden, wie Gott es dem Jeremia bestätigte: Ich kannte dich, ehe denn ich dich im Mutterleib bereitete, und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich ausgesondert. Und so auch den Propheten Jesaja in den Kapiteln 44 und 48 und 49 und Paulus im Galater 1,15. Ja, wo warst du, als Gott den Grundstein der Erde legte? Wo war ich? Er kannte uns alle. Wir sehen daraus, wie ernst es Gott war mit seiner Gnade und Zuneigung zu uns, schon bevor wir irdisch existierten und uns dafür hätten bedanken können. Aber das soll uns ab jetzt zum Anlass sein, ihm ewig zu danken dafür, zumal wir heute bereits in Christus Anteil haben an Gottes ewigen Wesen. Wie hat der Herr Jesus zu seinen Jüngern gesagt, als ihn fast alle verlassen haben in Johannes 6, wollt ihr nicht auch weggehen? Aber was für eine Frage! Weggehen, weg von dieser Gnade, weg von diesem Vorsatz Gottes in Christus? Niemals! Vielmehr werden es alle in Christus Rechtschaffenen tunlichst mit Petri Worten halten, der schreibt: Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Halten wir uns fest an dem sicheren Anker aus dem Inneren des Heiligtums. Im 1. Korinther steht: Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Dann gehen wir noch ein Stück weiter in unserem Text aus dem 2. Timotheusbrief. Das heißt, damit gehen wir eigentlich zurück an den Anfang unseres Textes, zu den Versen 7 und 8. Und wir kommen damit zum primären Thema dieser Predigt, zur Kraft des Geistes und zum Geist der Kraft. Da steht: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Andere übersetzen der Besonnenheit oder der gesunden Vernunft. Wir sind hier ja weit entfernt davon, einem Power-Christentum das Wort zu reden. Ganz im Gegenteil, nicht wenige von uns stecken oft tief im Leid und in Schmerzen und sind deswegen sehr angefochten. Es war auch noch nie zu bemerken, dass in unseren Reihen bei einem Bruder oder einer Schwester ein selbstsicheres Wesen vorherrscht. Für das uns von Gott in Christus gegebene neue Leben ist uns aber für alle Tage diese unzertrennbare Dreierkombination zugesichert, der Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht. Der nächste Vers präzisiert dieses Geschenk noch etwas genauer, da wird der Zweck klar. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, schreibt Paulus an Timotheus, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Leide mit. Der Geist der Kraft ist uns von Gott gegeben zu eben diesem Zweck. Es ist die Kraft, die uns Gott darreicht zum Leiden, zum Mitleiden für das Evangelium, und das hört unser natürlicher Mensch natürlich nicht gerne. Paulus beschreibt zwei Kapitel später, wie sehr es in der Christenheit fehlt an Eusebia, zu Deutsch an der Gottesfurcht, die in unmittelbarer Verbindung steht mit der uns von Gottes Geist verliehenen Kraft zum Leiden. Ich lese jetzt dazu den einschlägigen Text seines Briefes an sein geliebtes Kind, und ich meine, diesen Ausdruck geliebtes Kind, den sollten wir besonders festhalten für die kommende Zeit. Da steht im Kapitel 3: Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden, die immerzu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben, aber sie werden es nicht mehr viel weiter bringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Und dann beschreibt der Apostel das Betätigungsfeld für die uns verliehene Kraft Gottes. Und ich meine, wir kennen das nicht nur aus Biografien wie der von Ludwig Hofacker oder Lalahan und anderen, sondern einige von uns haben den Geist der Kraft Gottes in den Tagen und Nächten ihres Leidens selber erlebt, können aber mit einem dankbaren Herzen sagen, dass sie das Schwere, das sie dabei durchgemacht haben, nicht missen wollen. Ob des großen Segens für ihr Herz und dass sie die Zeit nimmermehr eintauschen würden gegen ein Wohlleben, um dessen Willen, was sie dabei an Gottes Gemeinschaft und Gnade erlebt haben. Ja, etliche säßen wohl gar nicht unter uns, wenn ihr Leben eher locker und leicht verlaufen wäre. Hören wir hin, wie das Wort Gottes nun fortfährt im Timotheusbrief. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Daher mahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus, denn ich werde schon geopfert. Und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt, und nun liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Solche Worte werden in der heutigen Zeit nicht mehr gern verkündigt, nämlich, dass Gottes Kraft uns zum Leiden dient und uns im Leiden durchbringt. Der zitierte Text an sich ist ja sicher weithin bekannt, vor allem der eine Teil, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden und dass die Menschen sich selbst lieben und überheblich sein werden. Und schau, die aktuelle Smartphone-Generation wirkt zunehmend paranoid. Sie meidet in ihrer digitalen Abschottung die direkte Gemeinschaft und tummelt sich lieber entsprechend distanziert in den sozialen Plattformen. Und die Folgen bleiben nicht aus. Durch die Separation im ausschließlich digitalen Kommunizieren wird der Mensch lieblos, verliert das Verständnis für die Not des Nächsten und weil ohne persönlichen Kontakt wird er unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen und auch die davon infizierten Vertreter der Christenheit lieben längst ihr Vergnügen mehr als Gott. Hier entwickelt sich eine immer größer werdende Kluft von Mensch zu Mensch, so ganz anders als das ererbte Wesen wahrer Gotteskinder, die in der Kraft Gottes imstande sind, in Liebe aufeinander zuzugehen, von sich aus. Und dazu kommt der unheimliche Verlust an Lesefähigkeit. was die heilsame Aufnahme des Wortes Gottes beeinträchtigt und dazu die ständige Ablenkung, all das fördert die allgemeine Unbarmherzigkeit bei gleichzeitiger Vereinsamung der Herzen. Von ganz anderer Natur sind die Worte, die der Apostel da an den jungen Bruder schreibt. Leide mit uns, für das Evangelium in der Kraft Gottes. Das heißt, im Wesen und Wirken von Gottes Geist, der uns gegeben ist, ein Geist nicht der Furchtsamkeit, ein Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht. Aber das hören wir nur mehr selten, wenn überhaupt. Das Wort Gottes spricht im vorhin zitierten Teil auch davon, dass Timotheus von Kindheit an die heiligen Schriften kennt, welche die Kraft haben, uns weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Aber das wird wohl in Kürze bald ganz vermisst werden. Was für eine Christengeneration wird wohl die nächste sein? Ohne Gottes Wort in Buchform? Weil sie den Inhalt eines Satzes nicht mehr erfassen und behalten können? Der Glaube, der kommt aus der Predigt, aus dem akustischen Weitergeben des Wortes Gottes, von Mensch zu Mensch, in Erweisung des gelebten Glaubens des Verkündigers, im Leiden, im Erdulden und im Unten durchgehen, in Gottes Kraft. Gottes Kraft zeigt sich ja am deutlichsten im geduldigen Leiden. Schau nur nach Golgatha, auf unseren Herrn. Denn Gottes Kraft ist uns definitiv zum Leiden verliehen. Und das ist das absolute Gegenteil von jeglichem Power-Christentum. Dessen Kraft stammt von unten. Nicht um uns zu verwirklichen in der Welt, nicht um übereinander zu herrschen, sondern einander untertan zu sein, einander zu dienen in Liebe, im Frieden Gottes, zur Freude unseres Herrn. Dazu haben wir den Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht bekommen. Gottes Kraft ist und bleibt die Kraft zum Dienen und zum Dulden und zum Leiden. Wir haben ja selber immer wieder erlebt, wie schnell dafür gesorgt ist, dass uns die Geduld ausgeht, dass wir Nerven zeigen, dass wir geneigt sind, alles hinzuwerfen, wenn wir aus dem eigenen dienen. Ob in der Ehe, ob im Beruf oder in der Kameradschaft, und egal, ob wir uns dann selber oder unserem Nächsten oder dem Teufel oder Gott die Schuld zuschieben, mit unserer Kraft ist nichts getan. Es ist ein trauriges Bild, das viele Glaubensgeschwister hier tagtäglich abgeben, die meinen, in eigener Güte und Liebe anderen dienen zu können. Deren Schiffbruch ist vorprogrammiert. Und am Ende stehen sie als lieblos und ungeduldig da und der Schaden ist größer denn je. Gott lässt sich auch von ihnen nicht spotten, von seinen Kindern. Wenn uns in Christus der Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht verliehen ist, dann dürfen wir ja nicht mehr meinen, wir könnten aus dem eigenen Portemonnaie leben und dienen und lieben und leiden, auch nicht sporadisch. Im Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia sagt der Geist Gottes ganz deutlich, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Du hast eine Kraft. Aber ach, wie oft geistert der Gedanke durch unser Herz, ich kann nicht mehr. Ganz recht, du kannst nicht mehr. Gott aber kann, in dir, durch dich. Es ist des Herrn Kraft, die Gottes Geist für dich bereithält. Und wie oft ist mir da ein bestimmtes Psalmwort zur Zuversicht geworden, in schweren Stunden, in Gefahr und in Bedrängnissen, in Momenten, in denen ich nicht mehr weiter wusste. Das steht im Psalm 71. Ich werde einhergehen in der Kraft des Herrn, Herrn. Ich werde deine Gerechtigkeit allein preisen. Auch Petrus weist in seinem Brief hin auf den einzig wirklich gesegneten Dienst im Kapitel 4, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird, durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir sind gut beraten, wenn wir uns ernsthaft mit der Stellung befassen, die das Leiden im Plan der göttlichen Erlösung einnimmt, in der Ausbreitung des Reiches Gottes auf Erden, und in der Offenbarung der Heiligen Schrift. Dann werden wir das einfache und doch so tiefe Wort verstehen lernen. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Es wäre ja abartig, wenn wir ohne Leiden im ewigen Leben hier durchkommen könnten und von Gott nicht in Zucht genommen würden. Es gibt ja faktisch keinen Diener Gottes, der in seiner Arbeit ohne ein volles, gerüttelt Maß an Trübsal gesegnet worden und gereift wäre. In Apostelgeschichte 4,14 wird uns berichtet, Paulus und Barnabas stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Und wenn wir Jesu Jünger sind, dann sind wir Jünger dessen, der uns gerade da voranging. Und darum schreibt der Hebräerbrief, denn es war dem angemessen, der um dessen Willen alles ist. Und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Damit ist diese Wahrheit für uns zuerst an unserem Durchbrecher, am großen Hirten, an unserem Vorläufer geoffenbart worden. Denn nur seinen Schmerzen und seinem Opfer verdanken wir das ewige Leben. Als der Mann der Schmerzen, in dem sich alle Qualen vereinigt haben, kannte er jedes Leiden, auch den tiefsten Seelenschmerz. Unser Herr und Heiland hat gelitten, was kein Mensch zu erdulden oder auch nur zu begreifen fähig ist. Und nun, wie der Meister, so die Jünger. All die geistgezeugten Jünger unseres Herrn Jesus bilden von Stephanus an bis zum letzten Blutzeugen eine Reihe von Leidgeprüften, denn das Evangelium beweist sich auf Dauer ja nur in dieser Prüfung. Und wo sollte die Geistesfrucht? Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung besser sichtbar werden als im Leiden? Nicht aber im Leiden, wie es die Welt erlebt und bekämpft, weder tapfer noch masochistisch, sondern in freiwilliger geistlicher Armut und schließlich von allem befreit, außer von unserem Herrn selber. Nichts für mich, das war der gesegnete Wahlspruch des Vaters der Gläubigen. Und wie recht Abraham hatte damit. Das Lamm Gottes, unser Hirte und hoher Priester, unser Herr und Gott, allein ist würdig zu nehmen, Ehre und Ansehen, Gesundheit, Wissen und alles, was wir haben oder meinen zu haben. Und nur er ist würdig zu empfangen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Im ersten oberflächlichen Forschen in der Heiligen Schrift, als kleine Kinder im Glauben, fällt einem dieser Umstand meistens noch nicht deutlich genug auf. Aber nach etlichen Jahren, die wir in der Spur hinter dem Lamm Gottes verbringen, wenn wir tiefer und tiefer in Gottes Wort eingedrungen sind, wird uns diese Wahrnehmung immer eindrücklicher, immer klarer. Und wenn uns dann endlich in mannigfaltiger Trübsal und Bedrängnis die feste Speise der Gereiften dargereicht wird von Gott, dann beginnen wir immer intensiver, immer seliger inne zu werden, wie wertvoll und wichtig Gottes Wort von seiner Kraft zum Leiden für uns ist, um seiner Ehre und um seines Evangeliums willen, weil Christus in uns ist, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Ja, dann beweisen unser Leben und unser Wandel, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Amen.
Amen.